Stell dir mal vor, du investierst Jahre deines Lebens in ein Projekt. Mhm. Du gibst wirklich dein ganzes Herzblut da rein, opferst deine Nächte, baust jede Struktur mühsam von Hand auf. Mhm. Und am Ende, also am Tag der Veröffentlichung, stellt sich heraus, dass dieses Projekt genau die Menschen zugrunde richtet, denen es eigentlich dienen sollte.
Oh wow, das ist der absolute Albtraum für jeden Gründer.
Absolut. Es ist nicht nur ein bisschen fehlerhaft, es ist aktiv toxisch. Und in den antiken Texten des Propheten Jesaja ist der Gründer dieses Projekts eben Gott. Und das völlig gescheiterte, toxische Projekt, das ist die menschliche Gesellschaft.
Ja, und der Schmerz über dieses Scheitern, der ist in diesen Texten fast schon physisch greifbar. Also wir betreten hier eine Landschaft, die echt weit entfernt ist von irgendwelchen sterilen moralischen Konzepten.
Genau.
Es geht um eine sehr reale, fast schon rohe, emotionale Auseinandersetzung zwischen einem Schöpfer und seiner Schöpfung.
Und genau darum soll es in unserem heutigen Deep Dive gehen. Willkommen dazu an dich, der uns gerade zuhört. Wir stürzen uns heute tief in die Vorlesungsaufzeichnungen des Theologen und Historikers Dr. John Oswald.
Richtig, ein echter Experte auf dem Gebiet.
Konkret nehmen wir seine Analyse der Kapitel 4 und 5 des biblischen Buches Jesaja unter die Lupe. Und unsere Mission heute ist nicht einfach nur so eine trockene Geschichtsstunde. Wir wollen die Mechanismen hinter diesen Texten verstehen, weil die eine Spannung einfangen, die unserer heutigen Welt eigentlich erschreckend ähnlich ist.
Da sagst du was. Der Kontrast zwischen einer korrupten Gesellschaft und der Vision einer radikal erneuerten Welt ist da riesig. Wenn wir direkt mal in Kapitel 4 reingehen, da knallt uns Jesaja diesen massiven Widerspruch ohne jede Vorwarnung um die Ohren.
Wie genau meinst du das?
Naja, nach seitenlangen Warnungen vor kompletter Zerstörung ändert sich der Rhythmus plötzlich. Oswald beschreibt das als einen literarischen Rhythmuswechsel. Auf härteste Verurteilung folgt unvermittelt so eine strahlende, fast schon utopische Hoffnung.
Ah, okay.
Der Text spricht da vom Zweig des Herrn und der Frucht des Landes.
Das wirft ja sofort so eine Interpretationsfrage auf, oder? Weil in der hebräischen Poesie haben wir es ja ganz oft mit diesem sogenannten Parallelismus zu tun.
Mhm, genau.
Also wo zwei Zeilen denselben Gedanken mit unterschiedlichen Worten einfach verstärken. Wenn wir jetzt den Zweig des Herrn lesen, dann denken viele aus der christlichen oder jüdischen Tradition ja sofort an eine messianische Figur.
Ja, eine rettende Person quasi, die aus der Linie Davids entspringt.
Richtig. Aber wenn in der nächsten Zeile dann die Frucht des Landes steht, das klingt für mich eher nach buchstäblicher landwirtschaftlicher Fülle. Nach einer richtig guten Ernte.
Und genau da macht Dr. Oswald einen echt faszinierenden Punkt. Er sagt, es ist sehr wahrscheinlich beides.
Beides, okay.
Ja, weil in dieser antiken nahöstlichen Denkweise, da waren die spirituelle Realität und die physische Realität gar nicht so strikt voneinander getrennt wie bei uns heute. Die messianische Erfüllung, also das Wiederherstellen der Beziehung zu Gott, bringt untrennbar die physische Wiederherstellung des verwüsteten Landes mit sich.
Das hängt also total zusammen.
Ganz genau. Der Fokus liegt aber auf dem, was mit den Menschen passiert, die all diese vorangegangenen Katastrophen überlebt haben. Der Text bezeichnet diesen Überrest, der da in Jerusalem bleibt, als heilig.
Okay, warte mal. Da müssen wir, glaube ich, extrem vorsichtig sein, weil unser modernes Vokabular hat dieses Wort heilig ja fast bis zur Unkenntlichkeit weichgespült.
Das stimmt, ja.
Wenn wir heute heilig hören, denken wir doch irgendwie an so eine innere Distanziertheit, an Leute, die sich aus der lauten Welt zurückziehen oder an irgendwelche rein zeremoniellen Rituale in alten Kirchengebäuden.
Absolut. Aber in der antiken Welt, so im 8. Jahrhundert vor Christus, da bedeutete heilig schlicht und ergreifend andersartig oder der göttlichen Sphäre zugehörig.
Aha.
Wenn man sich mal die heidnischen Nachbarvölker Israels ansieht, also die Kanaaniter oder die Assyrer, deren Götter waren oft unfassbar grausam, launisch und moralisch völlig unberechenbar.
Also alles andere als moralisch perfekt.
Genau. Ein Gott konnte moralisch absolut verkommen sein und man nannte ihn trotzdem heilig, weil er eben kein Mensch war. Er hatte Macht, er war anders. Das war quasi die ganze Definition von heilig.
Und Jahwe, der Gott Israels, der nimmt jetzt dieses extrem bekannte Wort und füllt es mit einer komplett neuen, revolutionären Bedeutung, oder?
Exakt.
Weil er der Schöpfer ist, definiert sein eigener, makelloser Charakter plötzlich, was echte Heiligkeit überhaupt bedeutet. dass es keine moralisch leere Macht mehr?
Mhm.
Es bedeutet auf einmal Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und absolute Makellosigkeit. Heilig zu sein heißt also nicht länger, sich einfach eine religiöse Uniform anzuziehen, um anders auszusehen.
Ja, schöner Vergleich.
Das ist eher so, als würde man die innere DNA des Gründers, um bei der Startup-Metapher zu bleiben, vollständig verinnerlichen, bis die Menschen von innen heraus den Charakter ihres Schöpfers widerspiegeln.
Richtig. Und weil sich menschliche DNA nun mal nicht durch sanftes Zureden von selbst umschreibt, führt Jesaja direkt den Mechanismus ein, wie diese Transformation passieren soll. Der Text spricht da nämlich überhaupt nicht von einer sanften Entwicklung.
Sondern?
Er spricht von einem Ruach von Gericht und Feuer.
Ruach, das ist ja auch so ein Begriff, an dem man sich echt abarbeiten kann.
Oh ja.
Das bedeutet doch Wind, Atem oder Geist, richtig?
Mhm.
Es ist also ein feuriger Wind, ein Sturm des Gerichts quasi, der durch das Land fegt. Historisch gesehen kündigt Jesaja hier das drohende Exil und die Zerstörung durch diese fremden Mächte an, oder?
Ganz genau. Und diese Metapher des Feuers, die ist in den Prophetenbüchern total zentral. Da geht es im Grunde um Metallurgie. Wenn du Silber reinigen willst, dann musst du es enormer Hitze aussetzen.
Damit die Schlacke nach oben steigt.
Exakt, der ganze Schmutz steigt an die Oberfläche und kann abgeschöpft werden. Für Jesajas Publikum ist die einzige Hoffnung auf Rettung nicht die Vermeidung des Gerichts. Die Hoffnung liegt in der Reinigung durch das Gericht.
Okay, das ist ein heftiger Gedanke.
Ja, und erst wenn diese Blutschuld weggebrannt ist, sagt der Text, wird Gott wieder zu einem schützenden Zelt über seinem Volk, zu einer Wolke bei Tag und einem Feuer bei Nacht. Das ist natürlich ein direktes Echo auf diese Exodus-Geschichte, wo Gott die Israeliten durch die Wüste geführt hat.
Dr. Oswald illustriert diesen göttlichen Schutz in seinen Vorlesungen ja auch mit sehr, sehr prägenden eigenen Erlebnissen, die ich ziemlich krass fand.
Ja, die Autounfälle.
Genau. Er erzählt, wie er als Teenager mal völlig leichtsinnig einen vollbesetzten Wagen über so eine Kuppe gesteuert hat. Das Auto hat echt abgehoben, flog buchstäblich durch die Luft. In dem Moment hätten eigentlich alle Insassen sterben können, aber sie landeten komplett unbeschadet.
Wahnsinn, ja.
Und Jahre später hatte er dann in der kalifornischen Wüste noch einen weiteren schweren Unfall. Er wich da irgendeinem Tier aus, der Wagen hat sich mehrfach überschlagen und war ein absoluter Totalschaden.
Und er ist da einfach rausgeklettert?
Ohne einen einzigen Kratzer. Der Polizist, der dann dazu kam, sah sich dieses Wrack an und meinte nur ganz trocken, nun, Gott saß bei dieser Fahrt sicher nicht auf dem Rücksitz.
Solche Momente zeigen uns halt, wie oft wir in unserem Alltag vermutlich vor dem Schlimmsten bewahrt werden, ohne dass wir das auch nur im Ansatz mitbekommen.
Da stimme ich dir zu. Aber genau das führt mich zu einer echten Blockade, die ich bei diesem Text habe.
Okay, schieß los.
Also, wenn dieser Gott fähig ist, uns so wunderbar und unsichtbar und effektiv zu beschützen, warum lässt er dann bei der Gesellschaft in Jesajas Zeit zuerst diesen brutalen Feuersturm des Gerichts zu? Warum zwingt er das Volk durch dieses zerstörerische Exil, anstatt einfach direkt diese schützende Wolke über sie zu legen?
Das ist eine super wichtige Frage. Die Antwort darauf liegt in einem Muster, das wir quasi durch die gesamte Geschichte Israels ziehen sehen. Besonders im Buch der Richter. Dr. Oswald beschreibt dieses Muster nicht einfach nur als einen Kreis, sondern als eine Helix.
Eine nach unten gerichtete Spirale also?
Ganz genau. Stell dir diese Abfolge mal vor. Das Volk wird von Gott gesegnet und lebt in Sicherheit. Darauf folgt dann logischerweise Wohlstand. Aber Wohlstand führt zu Bequemlichkeit. Und Bequemlichkeit führt zu moralischer Gleichgültigkeit.
Sie vergessen Gott.
Ja. Sie verfallen dem Götzendienst. Und das ging in der Antike wirklich immer mit der Ausbeutung der Schwächsten einher.
Was dann wiederum zum Entzug des göttlichen Schutzes führt. Feinde greifen an, das Volk wird unterdrückt, sie leiden extrem. Aus der Not heraus schreien sie dann zu Gott um Hilfe. Er schickt einen Befreier, rettet sie und der Kreislauf des Segens beginnt von vorn.
Richtig, aber eben nicht auf derselben moralischen Ebene. Mit jedem Durchlauf dieser Schleife ist das gesellschaftliche Fundament ein Stück weiter erodiert. Die Helix windet sich immer weiter abwärts.
Ah, verstehe.
Wenn Gott nun einfach permanent diesen bedingungslosen Schutz gewähren würde, während das Volk aber aktiv an seiner eigenen moralischen Zerstörung arbeitet, dann würde er diese Abwärtsspirale ja nur beschleunigen. Er würde eine toxische Gesellschaft in ihrer Selbstzerstörung quasi konservieren.
Die Reinigung durch das Feuer muss dem Schutz also zwingend vorausgehen.
Exakt. weil das Feuer diese Illusionen wegbrennt, dass die Menschen ohne eine echte moralische Ausrichtung überhaupt überleben können.
Okay, wenn wir jetzt diese tröstliche oder sagen wir mal notwendige Vision von zukünftigem Schutz und Reinigung aus Kapitel 4 noch im Kopf haben, dann ist der Sprung rüber in Kapitel 5 wie ein plötzlicher harter Schlag in die Magengrube.
Oh ja, das ist ein extremer harter Cut.
Jesaja bedient sich da eines richtig genialen literarischen Kniffs. Er stellt sich auf den Marktplatz oder wo auch immer sein Publikum da gerade war und fängt plötzlich ein Liebeslied zu singen. Ein Lied für seinen Geliebten, was eine Metapher für Gott ist, der einen Weinberg besitzt.
Und was hier besonders heraussticht, ist diese tiefe emotionale Identifikation des Propheten. Diese hebräischen Propheten waren ja keine distanzierten Gesellschaftsanalysten, die einfach nur Fakten runtergebetet haben.
Nein, überhaupt nicht.
Sie spürten das Pathos Gottes. Jesaja identifiziert sich so sehr mit diesem Schmerz des Schöpfers über diesen gescheiterten Weinberg, dass er im Laufe des Liedes fließend in die Ich-Form wechselt. Er spricht dann auf einmal direkt als Gott.
Und man muss auch echt verstehen, was ein Weinberg in der Region Juda bedeutet. Oswald erzählt da von seinem alten Vater, einem lebenslangen Farmer aus Ohio, der mit 82 Jahren mal Israel besuchte.
Die Geschichte ist super.
Ja.
Er stand da in dieser Landschaft Judas, schüttelte nur den Kopf und fragte, warum sollte irgendjemand für so einen gigantischen Steinhaufen kämpfen? Das Land dort besteht echt fast ausschließlich aus massivem Fels. Es taugt für kaum etwas anderes als für den Weinbau.
Und einen Weinberg auf diesen felsigen Hügeln anzulegen, das ist Knochenarbeit der allerextremsten Sorte.
Der Text beschreibt detailliert die ganzen Schritte. Man muss den Hang terrassieren, man muss jeden einzelnen Stein wirklich von Hand aufsammeln.
Puh, das klingt nach Wochen an Arbeit.
Eher Monate. Aus diesen Steinen baut man dann Mauern gegen Erosion und wilde Tiere. Man errichtet einen Wachturm, um die Ernte vor Dieben zu schützen. Und dann meißelt man in tagelanger, mühsamer Arbeit eine Kelter direkt in den Fels.
Wow.
Erst dann, nach all dem, pflanzt man die edelsten Reben, die man finden kann. Und dann beginnt das Warten. Es dauert ja Jahre, bis so ein Rebstock überhaupt mal die erste brauchbare Ernte liefert.
Man spürt da förmlich die Erwartungshaltung des Besitzers. Der Moment ist endlich da. Die Trauben hängen an den Reben. Er hat alles getan, was physisch nur irgendwie möglich war.
Ja.
Er nimmt so eine Traube, um den Ertrag seiner jahrelangen harten Arbeit zu kosten. Und sie ist bitter. Und dieser hebräische Begriff meint hier nicht einfach nur, dass sie unreif ist. Es sind wilde, giftige, völlig ungenießbare Trauben.
Die Tragik erreicht hier wirklich ihren Höhepunkt. Gott fragt dann durch den Propheten, was hätte ich noch tun können für meinen Weinberg, das ich nicht schon getan habe?
Nichts, er hat ja alles gemacht.
Genau. Und weil der Weinberg trotz dieser perfekten Bedingungen toxische Früchte produziert, fällt Gott ein niederschmetterndes Urteil. Er kündigt an, die schützende Hecke einfach einzureißen. Er wird die Mauern niederbrechen und das Land veröden lassen.
Und wilde Tiere werden den Weinberg zertrampeln. Der Text erwähnt da sogar, dass er es den Ziegen überlassen wird. Ziegen.
Ja, und das ist ein krasses Detail.
Warte mal, Ziegen sind das so ziemlich das Destruktivste, was man auf ein bepflanztes Feld loslassen kann, oder? Die fressen nicht nur die Blätter oder die Früchte, die reißen echt alles samt den Wurzeln aus dem Boden. Wenn der Schöpfer seinen Weinberg doch so sehr liebt, wie Jesaja am Anfang noch singt, warum lässt er dann ausgerechnet Ziegen hinein?
Weil ein Weinberg, der systematisch toxische Früchte produziert und den Boden blockiert, eine echte Gefahr darstellt. Das Scheitern dieses Weinbergs ist ja eine Metapher für den völligen gesellschaftlichen und moralischen Bankrott Judas.
Mhm.
Jesaja verdichtet dieses Scheitern in einem brillanten hebräischen Wortspiel, das diese tiefe Enttäuschung Gottes akustisch spürbar macht. Der Text sagt, Gott suchte nach Mischpat, was soziale Gerechtigkeit bedeutet, fand aber Mischpach, was Blutvergießen oder Rechtsbruch heißt.
Mischpat und Mischpach, das klingt fast gleich.
Ja. Und er suchte Zedakah, also Rechtschaffenheit, und fand stattdessen Zaakah, den verzweifelten Schrei der Unterdrückten.
Zedakah und Zaakah. Wahnsinn, wie identisch das im Hebräischen klingt. Es entsteht so ein extrem dissonanter poetischer Effekt. Es sah oberflächlich irgendwie aus wie Gerechtigkeit, aber wenn man hineinbiss, war es blutige Unterdrückung. Das ist so, als würde man Jahre seines Lebens und all sein Erspartes in den Aufbau eines Startups stecken.
Oh ja, da ist sie wieder, die Analogie.
Ja, weil es einfach so gut passt. Man baut das perfekte Produkt, bereitet den Launch vor und am Tag der Veröffentlichung stellt sich heraus, dass das Produkt nicht nur fehlerhaft ist, sondern aktiv toxisch für die Nutzer. Wie extrem persönlich sich dieses Scheitern für den Schöpfer anfühlen muss.
Absolut. Und das führt uns natürlich zwingend zu der Frage, wie sehen diese giftigen Trauben denn konkret aus? Jesaja listet uns die Anatomie dieses gesellschaftlichen Verfalls in Form von Wehklagen detailliert auf.
Wehklagen klingt direkt nach Verfluchung.
Wobei man da aufpassen muss, der Begriff Wehe, hier im Hebräischen das Wort Hoi, das ist eben kein schadenfreudiger Fluch. Das ist kein Du kriegst jetzt deine Strafe und ich freue mich darüber.
Ah, okay.
Sondern
es ist ein tiefer Seufzer der Trauer.
Ein klagendes, ach wie schrecklich, ein echtes Weinen über diesen selbstgewählten Untergang.
Okay, und was genau listet er da auf?
Diese Wehklagen beschreiben keine voneinander isolierten Fehler, sondern so einen kaskadenartigen Zusammenbruch. Die eine Verfehlung gebiert logisch die nächste. Die erste Kaskade beginnt mit schrankenloser Gier. Jesaja klagt über jene, die Haus an Haus reihen und Feld an Feld rücken, bis sie den gesamten Raum für sich allein beanspruchen. Es ist die pure Monopolisierung von Land in einer Agrargesellschaft, was faktisch bedeutet, dass den ärmeren Familien die Lebensgrundlage komplett entzogen wird.
Es ist also der Versuch, die eigene innere Leere durch endlosen materiellen Besitz zu füllen. Und wenn man andere systematisch ausbeutet, dann muss man ja irgendwie mit dem eigenen Gewissen klarkommen. Das führt dann direkt zur nächsten Stufe, oder? Der maßlose Eskapismus.
Genau.
Jesaja spricht von Leuten, die frühmorgens aufstehen, um sich starken Getränken hinzugeben und bis spät in die Nacht einfach durchfeiern. Sie betäuben sich mit Musik und Wein, um das Werk Gottes und das Leid ihrer Nachbarn völlig ausblenden zu können.
Und wer sich entscheidet, das Werk Gottes so konsequent auszublenden, der muss Gott irgendwann aktiv entwerten, um sich selbst nicht mehr als Täter zu fühlen. Die nächste Stufe in dieser Kaskade ist dann der Zynismus, der blanke Spott.
Das wird ja immer düsterer.
Ja. Jesaja beschreibt Menschen, die die Konsequenzen ihres Handelns quasi mit Seilen an sich heranziehen und spöttisch rufen, soll Gott doch sein Werk beschleunigen, damit wir es sehen. Lass seinen Plan doch kommen.
Und Dr. Oswald illustriert diese psychologische Notwendigkeit, Gott zu verspotten, ja, mit der Geschichte von Robert Ingersoll. Das war ein berühmter amerikanischer Atheist des 19. Jahrhunderts.
Ah ja, die Geschichte ist heftig.
Total. Ingersoll hielt oft Vorträge vor riesigem Publikum. Er baute sich dann auf der Bühne auf, schaute auf seine Taschenuhr, verfluchte Gott mit den denkbar schärfsten Worten und rief dann so richtig theatralisch ins Publikum, wenn es diesen Gott wirklich gibt, fordere ich ihn heraus, mich innerhalb der nächsten Minute genau hier auf der Bühne tot umfallen zu lassen.
Und Ingersoll fühlte sich in seiner Überlegenheit total bestätigt. Es zeigt einfach diese tiefe menschliche Neigung, die Realität des Schöpfers auf so einen billigen Zaubertrick zu reduzieren. Man fordert Gott heraus, nach unseren selbsterdachten Regeln zu spielen. Bleibt er dann stumm, wähnt man sich als Sieger über die Moral.
Bis die Realität dann eben zuschlägt. Als Ingersolls geliebte Schwester starb, brach seine ganze zynische Weltanschauung in sich zusammen. Oswald beschreibt diesen herzzerreißenden Moment bei der Beerdigung. Wie Ingersoll da verzweifelt auf den Sarg in das offene Grab stürzte und nur noch schrie, oh, die Dunkelheit, die Dunkelheit. Dieser arrogante Spott hat einfach null Substanz, wenn der Mensch tatsächlich mit der Kälte einer Welt ohne Gott konfrontiert wird.
Aber solange diese Konsequenzen ausbleiben, treibt der Zynismus die Gesellschaft eben noch tiefer in den Abgrund. Das bringt uns zu der vielleicht gefährlichsten aller Wehklagen, der ultimativen Umkehrung der moralischen Ordnung.
Was genau heißt das?
Jesaja klagt über diejenigen, die das Böse gut nennen und das Gute böse, die aus Licht Dunkelheit machen und aus Dunkelheit Licht.
Ist es nicht faszinierend, dass das bewusste Umkehren der moralischen Ordnung, also zu sagen, Böses ist gut, erst nach der Gier und der Maßlosigkeit kommt? Das ist ja der Punkt, an dem das System umprogrammiert wird.
Wie meinst du das?
Naja, man bricht nicht einfach nur die Regeln, man ändert die Definition der Spielregeln selbst. Wenn mein gieriges, ausbeuterisches Verhalten nach den alten Regeln böse war, dann deklariere ich diese Regeln einfach als überholt und erkläre mein Verhalten zur neuen Tugend. Ich schaffe mir meine eigene, unabhängige Wahrheit. Es wirkt, als müssten wir zuerst die Spielregeln der Realität umschreiben, um unsere egoistischen Gewohnheiten vor uns selbst rechtfertigen zu können.
Ganz genau. Und das geht nahtlos in die Arroganz über, die Jesaja ebenfalls verurteilt. Wehe denen, die in ihren eigenen Augen weise sind. Wer die Definition von Gut und Böse selbst in die Hand nimmt, verschließt sich völlig für jede äußere Korrektur. Man hält sich einfach für intellektuell überlegen.
Und die Endstation dieser Abwärtsspirale ist dann logischerweise der komplette strukturelle Kollaps, repräsentiert durch korrupte Führungskräfte, Männer, so beschreibt Jesaja sie ja, die Helden darin sind, Wein zu mischen, aber für Bestechungsgelder das Recht der Unschuldigen verdrehen und dem Gerechten seine Gerechtigkeit rauben.
Die Institutionen, die eigentlich die Schwachen schützen sollten, werden zu Werkzeugen der Unterdrückung.
Die toxischen Trauben haben den gesamten Weinberg infiziert.
Richtig. Und auf diese extrem detaillierte Diagnose folgt das Unausweichliche deshalb. Ursache und Wirkung greifen jetzt ineinander. Jesaja beschreibt in schonungslosen Bildern, wie der Scheol, also die Unterwelt, das Reich des Todes, seinen Rachen maßlos weit aufreißt und die gesamte korrupte Oberschicht mitsamt ihrem Lärm und ihrer Pracht hinabstürzt.
Das ist ein gewaltiges Bild.
Und in diesem Moment des totalen Zusammenbruchs zeigt sich Gott wieder als der Heilige, der makellose Schöpfer. Er beweist seine Heiligkeit genau dadurch, dass er Gerechtigkeit übt und diese toxische Realität eben nicht für immer duldet.
Und das jetzt nicht nur als abstrakte theologische Metapher stehen zu lassen, liefert Oswald den knallharten historischen Kontext dazu. Gott pfeift, so steht es da wörtlich im Text, nach einem Volk am Ende der Erde. Er ruft eine Armee herbei.
Genau.
Wir befinden uns in der Mitte des 8. Jahrhunderts vor Christus, genauer gesagt so um 745 vor Christus. Es ist die Zeit, in der das assyrische Großreich unter König Tiglath-Pileser III. Zur absolute Supermacht aufsteigt.
Nicht einfach nur noch eine weitere Armee. Die waren die Erfinder des staatlich organisierten Terrors. Sie nutzten psychologische Kriegsführung in einer Brutalität, die die damalige antike Welt echt in Angst und Schrecken versetzte.
Die haben keine Gefangenen gemacht.
Nein. Wenn sie eine Stadt belagerten und einnahmen, ging es denen nicht nur um die Beute. Es ging darum, den Willen eines Volkes systematisch zu brechen. Und genau diese albtraumhafte Maschinerie ruft Gott nun auf den Plan, um das Gericht an seinem eigenen Weinberg zu vollziehen.
Jesaja beschreibt diese assyrische Armee ja als unaufhaltsame, gnadenlose Naturgewalt. Keiner von denen wird müde oder stolpert. Kein einziger Gürtel löst sich, kein Schuhriemen reißt.
Wie Maschinen.
Ja. Ihre Pfeile sind geschärft, ihre Bogen gespannt. Die Hufe ihrer Pferde sind hart wie Kieselsteine, was bedeutet, dass sie niemals lahmen. Sie brüllen wie hungrige Löwen, packen ihre Beute und tragen sie davon, und absolut niemand kann sie ihnen entreißen.
Das muss furchteinflößend gewesen sein.
Die Menschen in Juda, die Gottes moralische Ordnung umgekehrt und seinen Schutz abgelehnt haben, bekommen nun am Ende exakt das, was sie in ihrer Arroganz eingefordert haben. Sie müssen den Kräften der Geschichte völlig ohne göttlichen Schutz begegnen.
Und das führt uns dann zum letzten wirklich erschütternden Bild in Kapitel 5. Der Text schließt mit der Beschreibung der absoluten Finsternis. Wenn man auf das Land schaut, sieht man nur Angst und Dunkelheit.
Keine Hoffnung mehr in Sicht.
Nein. Sogar das letzte bisschen Licht wird von dichten Wolken verschluckt. Dr. Oswald macht hier auf die theologische Ironie aufmerksam. Die biblischen Texte definieren Gott selbst als das Licht, als die Quelle des Lebens. Wenn man darauf besteht, sich von dieser Quelle abzuschneiden, bleibt als logische Konsequenz nichts anderes als völlige Dunkelheit.
Es liegt eine echt erschreckende Poesie darin, wenn du darauf bestehst, deine ganz eigene Realität zu erschaffen und deine eigene unabhängige Lichtquelle zu sein. Dann kappen sich irgendwann alle Verbindungen, der Stecker wird gezogen und du stehst in absoluter Finsternis. Die schützenden Mauern deines Weinbergs fallen und du bist allein.
Das ist die harte Realität dieser Texte. Wir begannen in Kapitel 4 ja mit der hoffnungsvollen Vision einer echten Transformation. Eine Heiligkeit, die den Charakter des Schöpfers widerspiegelt.
Mm-mm.
Aber Kapitel 5 zeigt uns die Realität der menschlichen Natur. Ein Weinberg, der trotz aller göttlichen Fürsorge und Investition am Ende nur bittere, zerstörerische Trauben hervorbringt, weil die Menschen die moralische Ordnung aus reiner Gier auf den Kopf stellen.
Es ist eine Diagnose, die man echt nur schwer erträgt. Jesaja zeigt uns hier keinen sauberen Knochenbruch, den man einfach eingipsen kann und dann heilt das schon. Er zeigt uns eine Krankheit, die tief in der DNA der Gesellschaft sitzt. Er zeigt uns das trübe, chaotische und oft erschreckende Bild der menschlichen Natur, vor dem wir doch so gerne die Augen verschließen.
Aber, und das ist wichtig, genau deshalb darf man dieses reinigende Feuer aus dem ersten Teil unserer Analyse nicht vergessen. Dieses Gericht, so schmerzhaft das Einreißen der Mauern auch ist, zielt letztlich nicht auf pure Vernichtung ab.
Sondern auf Rettung.
Ja. Das Feuer ist die einzige Macht, die fähig ist, diese hartnäckige moralische Krankheit auszubrennen, um überhaupt erst wieder Platz für echte Heilung und echtes Wachstum zu schaffen.
Und mit diesen Gedanken möchten wir diesen Deep Dive in die antiken Texte für heute abschließen. Wir danken dir fürs Zuhören, fürs Mitdenken und dafür, dass du dich mit uns durch dieses doch sehr herausfordernde Terrain bewegt hast. Aber bevor du jetzt zurück in deinen Alltag gehst, nimm mal diese eine Frage mit. Stell dir vor, die unsichtbaren Mauern und Hecken, die dein eigenes Leben gerade so komfortabel und sicher vor den Stürmen da draußen bewahren, würden heute in diesem Moment plötzlich entfernt werden.
Ein beängstigender Gedanke.
Definitiv. Würden die Trauben, die dein Leben aktuell produziert, also deine Handlungen, deine Prioritäten, die Dinge, die du im Verborgenen tust, dieser schonungslosen, gnadenlosen Prüfung standhalten? Und könnte es vielleicht sein, dass eine Phase des schmerzhaften Ungeschütztseins, dieses ungemütliche, reinigende Feuer, genau der Weckruf ist, den du brauchst, um deine ganz persönliche Abwärtshelix zu stoppen, bevor sie krachend auf dem Boden aufschlägt? Denk mal drüber nach. Bis zum nächsten Mal.